Ja, wir dürfen heute den letzten Teil, so Gott will, aus dem Lukas-Evangelium miteinander betrachten, aus dem Lukas Kapitel 13. Es wird mir so sehr bewusst, durch verschiedene Umstände im Alltag, durch das, was wir beobachten, sehen um uns herum, die Tatsache, und so möchte ich auch den Titel setzen für die Predigt, die Zeit läuft ab. Die Zeit läuft ab. Sie läuft ab, auch für die richtigen Entscheidungen. Sie ist noch nicht abgelaufen, aber sie läuft ab für die richtigen Entscheidungen. Wir haben vor 2 Wochen einen Blick getan in 2 ganz unterschiedliche Situationen, hier aus dem Text heraus, die Verse Lukas 13, 27 und 28. 2 ganz unterschiedliche Orte. Sie sind sogar schockierend anders, diese 2 Orte. Aber vergessen wir nicht, wer uns hineinschauen lässt. Es ist nicht irgendwer. Es ist der Herr Jesus Christus, der uns da hineinschauen lässt. Ich lese noch einmal die Verse 27 bis 30. Wir wissen, in welcher Unterhaltung wir sind. Wir wissen um diese eine der wichtigsten Fragen, die dem Herrn Jesus gestellt wurden. Herr, sind es wenige, die errettet werden? Und wir kennen jetzt sehr gut seine Antwort, was er sagt. Er sagt nicht ja oder nein, sondern er gibt Hilfe, er gibt Anweisungen, er gibt einen eindringlichen Weckruf. Ringet danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Das ist seine Antwort. Ringet danach. Und er sagt es diesen Juden dort, die mit ihm zusammen in diesem Moment dort waren. Es waren ganz gemischte Leute, von den höchsten, gebildetsten, den Pharisäen, bis zu dem ganz einfachen Volk. Und dann in den weiteren Versen, da spricht er immer sie an. Er sagt, ihr ringet danach, ganz direkt. Und er sagt, ihr werdet nämlich in einem gewissen Moment anfangen, an eine Tür zu klopfen. Ihr! Und diese Türe wird verschlossen sein. Und der Herr wird euch, nicht, es wird einmal Menschen geben, die sollten ringen, durch die enge Pforte einzugehen. Weil, wenn sie es nicht tun, dann wird es einmal Menschen geben, die werden einmal anknopfen und die Türe wird nicht geöffnet. Nicht so spricht er zu ihnen. Er sagt, ihr, euch wird er sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Und so lesen wir in Vers 27, und er, der Herr, wird antworten. Ich sage irgendwelchen Menschen einmal, nein, euch. Ich sage euch. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Wenn sie, diese Leute, nein, wenn ihr hier Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht. Euch selbst aber hinausgestoßen. Und jetzt spricht er von anderen Leuten. Jetzt, in den weiteren Versen. Und sie werden kommen. Sie werden kommen. Von Osten und von Westen, von Norden und von Süden. Und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte. Die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Dieser Blick ins Totenreich, den der Herr uns hier gibt, in Vers 28. Und er spricht eben von ihnen. Ihr, er spricht sie direkt an. Sie, die Angesprochenen von Vers 27, die von ihm wegweichen müssen. Was für eine gewaltige Aussage, hier dieser Vers 27. Weicht von mir. Apostate apemou. Im Griechischen. Was für ein Klang. Was für ein Klang. Ich versetze mich in die Menschen hinein, die das hören werden. Weicht von mir. Apostate. Das bedeutet, sich trennen von. Es bedeutet auch abfallen von, abweichen oder eben weichen. Abweichen. Wisst ihr, die große Traurigkeit ist, noch bevor viele, viele, viele Christen das hören werden, tun sie es schon bereits. Tun sie es schon bereits. Abweichen bedeutet nicht mehr auf seiner Linie sein. Nicht mehr auf seiner Linie sein. Und das ist das, was die Christenheit heute sich einredet. Ich muss jetzt nicht so genau und so eng auf seiner Linie sein. Auf der Verkündigung. Wie sie zum Beispiel diese enge und konservative Bibelgemeinde Elk verkündigt. Es muss nicht so eng sein. Man kann es auch etwas weiter sehen. Im Himmel dann schon. Da bin ich dann ganz nah beim Herrn Jesus. Wie passiert Abweichung, ihr Lieben? Wie passiert Abweichung? Wie passiert Abweichung in deinem persönlichen Leben? Wie passiert Abweichung von einer Gemeinde? Ganz, ganz klitzeklein beginnt es. Aber es gibt einen klaren Start. Es gibt dieses Ereignis, wo plötzlich der Kurs ganz, ganz wenig geändert wird. Ist das schlimm? Das ist sehr tragisch. Weil es ist der Anfang vom Ende. Sobald ein Kurs ganz wenige Grad geändert wird, ist es passiert. Es ist passiert, wenn es nicht schleunigst korrigiert wird. Abweichung passiert immer durch ganz kleine Schritte, ganz kleine Kompromisse. Weicht von mir. Das ist die ganz logische Konsequenz, ihr Abgewichenen. Wer von seinem Wort abweicht, wird auch dort dieselben Worte von ihm hören. Weiche von mir. Ihr alle würde er uns heute sagen, die ihr nicht durch die enge Pforte eingehen wollt, obwohl ihr zuvorderst seid, obwohl ihr die besten Voraussetzungen habt, denn Christus selber gesehen, gehört habt, die ihr lieber euren eigenen Weg geht, lieber euren eigenen Willen verwirklicht, eure eigene Meinung umsetzt. Ihr werdet heulen und Zähne knirschen. So direkt predigt der Herr Jesus. Ihr werdet heulen und Zähne knirschen. Hier dieses tragische Wenn im Vers 28. Wenn ihr Abraham und so weiter seht. Und es ist ein zeitliches Wenn. Nämlich im Moment wo. Was für ein tragischer Moment. Im Moment wo ihr seht, wo ihr seht. Unmittelbar nach dem Tod, nach dem dauernden Schluss unserer Augen, unmittelbar nachher werden wir sehen. Wir werden sehen. Wenn ihr seht, die Heiligen, die Gläubigen, im Reich Gottes. Wir wollen dazu noch eine Seite weiterblättern. Lukas 16, Vers 23. Der reiche Mann. Von ihm steht, und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er denn Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Es wird das volle Bewusstsein da sein. Auf der anderen Seite. Das volle Bewusstsein. Wie total anders dann der Vers 29. Dieser Blick in das messianische Reich. Und hier stellt der Herr Jesus diesen Menschen, zu denen er spricht, ihr, euch und so weiter. Hier stellt er ihnen jetzt andere vor Augen. Und er sagt von ihnen, sie werden kommen. kommen. Sie werden kommen. Und ihre Herkunft wird aus allen Himmelsrichtungen sein. Von Osten, von Westen, von Norden und Süden. Und sie werden zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Wisst ihr, wir haben keine blasse Ahnung, was das bedeutet. Wir haben es schon so oft gelesen. Zu Tisch sitzen im Reiche Gottes. So hier und da einen Blick lässt uns der Herr gewähren, auch in der Offenbarung dann. Aber es wird unvorstellbar gewaltig sein, dieser Moment. Diese Tatsache, am Tisch zu sitzen, des Messias, unseres Bräutigams. Auch als Braut an diesem Tisch zu sitzen, zusammen mit allen geladenen Gästen, die da sein werden. Und man sieht sie hier, diejenigen, die durch die enge Pforte gegangen sind. Und auf dem schmalen Weg gewandelt sind. Das sind diejenigen, die wir hier sehen. Diejenigen, die eben dann kommen werden, weil sie geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das heißt, die sich rufen ließen. Und als sie sich aufmachten und dem Ruf Folge leisteten, da wussten sie, was sie taten. Sie wussten, ich gehe, um ans Hochzeitsmahl zu gelangen. Ich gehe durch die enge Pforte, auf den schmalen Weg. Kein anderer Weg führt dorthin. Kein anderer Weg. In Vers 30, da haben wir nun noch einen Aspekt, der ganz besonders betont wird vom Herr Jesus. Ich habe gestaunt, wie oft in den Evangelien, das wiederholt wird. Einen ganz besonderen Aspekt bei diesem Blick ins Totenreich und ins messianische Reich. Und er betont ihn so sehr, weil er so eminent wichtig ist. Und darum ermahnt er uns unaufhörlich. Und er warnt uns aus Liebe. Weil er uns so liebt, warnt er uns immer wieder. Wisst ihr, gerade so in Situationen wie evangelistischer Gottesdienst, Vorbereiten einer evangelistischen Botschaft, da überlegt man sich ja immer wieder, was ist das Zentrum? Wie sage ich das? Und wo sollten wir besser suchen und schauen gehen als im Wort Gottes? Wie hat der Herr Jesus gepredigt? Wie hat Paulus gepredigt? Dort müssen wir suchen, wenn wir uns fragen, wie sieht eine evangelistische Botschaft aus? Und in diesem Rahmen ist mir das wieder so aufgefallen, wie die Verkündigung des Herrn Jesus aufgebaut war. Seine Verkündigung bestand praktisch nur aus Rufen, 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 Warnen, Warnen, Warnen. Wir sehen es hier auf diesen Seiten, wo wir gerade aufgeschlagen haben, in Lukas 13. Wenn wir weiterschauen, Kapitel 14, über die Hochmut oder Demut, sich erniedrigen oder sich erhöhen. Was für eine Warnung! Wir sehen es dann beim Gleichnis vom großen Gastmahl. Wir sehen es dann bei den kommenden Gleichnissen von den vom Verlorenen. Sei es das Schaf oder die Drachme oder der verlorene Sohn. Was tut der Herr Jesus? Er ruft und ruft und ruft und warnt. Und warnt und warnt noch eindringlicher. Wir sehen es dann noch immer intensiver. Kapitel 16, der arme Lazarus und der reiche Mann. Das ist der Stil, wie der Herr verkündigt. Kapitel 17, die Anstöße zur Sünde. Wie wir damit umgehen sollen. Und dann, wenn er die Entrückung predigt, in Kapitel 17. Der eine wird genommen, der andere wird gelassen. So können wir bis zum Schluss seine Verkündigung durchgehen. Was im Zentrum ist. Er ruft und warnt. Ist es bei Paulus anders? Wir haben gerade am Freitag mit Steiners den Vers gelesen in Kolosser 1, 28, wo der Paulus die Richtschnur für Verkündiger aufzählt, hinschreibt, dass er ihnen alles verkündigt hat, indem er sie, und dann kommt dieses starke griechische Wort, nauteteo, zur Vernunft bringen, nehmen und schütteln und warnen. Im Deutschen mit ermahnen übersetzt. In der King James Bibel sehr passend mit warn übersetzt. Indem wir einen jeden von euch warnen und lehren in aller Weisheit, in der biblischen Weisheit. Wehe uns Verantwortlichen, uns Ältesten, wenn wir das nicht tun. Wenn wir meinen, wir könnten einen anderen Stil haben. Es ist so einfach, einen anderen Stil zu haben. Man könnte sofort umstellen. Und wisst ihr was? Unsere Gemeinde wäre größer. Sofort größer. Aber so wahr der Herr lebt und uns die Kraft geben möge, wir werden nicht umstellen. Wir werden nicht umstellen. Die geistliche Wahrheit von Vers 30 hier, sie wird uns im Jenseits ganz besonders erschüttern. Der Teil A des Verses wird uns tief erfreuen und in die Anbetung Gottes führen. Und der Teil B wird uns tief erschüttern, aber ebenfalls zur Anbetung Gottes führen, weil er in allem völlig Recht behalten hat. In allem völlig Recht behalten. Und wir werden staunen über die vielen Letzten, über die vielen Unbedeutenden, über die Namenlosen, über die Verachteten, über die Bedeutungslosen, die dort sein werden. Wir werden staunen. Auf den besten Plätzen, in höchster Ehre. Und sie werden leuchten zur Ehre ihres Heilandes, der für sie sein Blut gegeben hat. Und wir werden erschüttert sein über die vielen Ersten. Über die vielen, die nicht da sein werden. Die vielen Helden, in Anführungszeichen. Die geistlichen Stars, die Bevorzugten, die so viele beeindruckt haben. Nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen, Massen beeindruckt haben. Sie sind gar nicht da. Sie sind gar nicht da. Wie recht hat dieses Lied, das jemand gedichtet hat? Das wird ein Staunen geben, ein Köpfe verdrehen, wenn wir nach diesem Leben vor Jesus stehen. Es ist eine deutliche Mahnung an uns. Warum? Weil wir gehören zu denen, ihr Lieben, die in vielem die Ersten sind, die viele Vorrechte, Vorzüge schon jetzt haben. Die meisten von uns gehören zu den Ersten, die hier genannt werden. Und Gott sei Dank heißt es nicht, alle Erste werden Letzte sein. Aber viele. In Matthäus, Parallelstelle, heißt es, viele der Ersten werden Letzte sein. Überlegen wir uns, was wir haben. Wir haben Freiheit. Meinen wir eigentlich, das sei so selbstverständlich? Wir haben Freiheit. Wir haben noch weitgehende Redefreiheit. Wir haben Schutz und wir haben Rechte als freie Bürger. Wow! Meinen wir eigentlich, das sei selbstverständlich? Wir haben Güter, Güter bis zum geht nicht mehr. Luxus. Bequemlichkeit. Wir haben Zeit. Zeit. Wir wissen, dass die Zeit sehr begrenzt ist. Aber prüfe einmal dein Leben, für was alles du dir Zeit nimmst. Du hast Zeit in Hülle und Fülle, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Wir haben Mobilität. Wir haben technische Möglichkeiten. Wir haben Versicherungen. Wir haben Sicherheiten. Wir haben medizinische Hilfe. Und zu dem allem, was alles nur ein ganz kleiner Teil dieser Weltbevölkerung hat, zu dem allem haben wir Gottes Wort im Überfluss. Im Überfluss. Wir kennen den Willen Gottes. Jeder von uns, der hier sitzt, kennt den Willen Gottes. Und wir wissen, was wohlgefällig ist vor Gott. Wir wissen es, alle von uns. Wir dürfen eine biblische Gemeinde haben. Leib und Tempel des Herrn. Wir haben Schulung und Lehre und Gebetsgemeinschaften. Wie viel wert sind dir diese Dinge? Wie viel uns diese Dinge wert sind, zeigt, wie viel uns der Herr Jesus Christus, derjenige, der hier spricht, wert ist. Wie viel wert ist dir die biblische Gemeinde? Die Schulung, die Lehre, die Veranstaltung. Du kannst niemanden betrügen. Es wird sichtbar, Es wird sichtbar. Und es macht eine Aussage darüber, wie viel wert dir und mir der Herr Jesus ist. Und jetzt dürfen wir noch bald eigene Räume beziehen, die wir 7 Tage in der Woche nutzen dürfen. Wir sind in sehr vielem überaus reich gemacht. Der Herr Jesus hat uns hier und jetzt schon sehr, sehr viel gegeben. Was tun wir mit dieser bevorzugten Behandlung, die Gott uns zukommen lässt? Genau diese Frage wird der Herr uns stellen, wenn wir vor ihm stehen. Wir werden keine Worte finden, wenn wir realisieren, wenn wir zurückschauen, was er uns alles gegeben hat, wie reich er uns gemacht hat. Und was wird er uns fragen? Warum kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das ein Thema sein wird vor dem Richterstuhl? Weil die Bibel es sagt. Weil der Herr es mindestens 2-mal aufgezeigt hat in Form von Gleichnissen. Jetzt fordere ich von dir, mein Knecht, ich habe dir doch das und das und das gegeben. Komm, lass uns abrechnen. Lass uns abrechnen. Es ist eine große Verantwortung, zu den Ersten zu gehören. Man sieht es nirgends so deutlich wie am Beispiel des Volkes Israels. Eine große Verantwortung, zu den Ersten zu gehören. Ich will noch den Schluss lesen des Kapitels, Verse 31 bis 35. An demselben Tag traten etliche Pharisäer hinzu und sagten zu ihm: Gehe fort und reise ab von hier, denn Herodes will dich töten. Und er sprach zu ihnen: Geht hin und sagt diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen, und am dritten Tag bin ich am Ziel. Doch muss ich heute und morgen und übermorgen reisen. Denn es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Und wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, da ihr sprechen werdet: Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Was für Prophetien, die der Herr hier wiedergibt. Was für Prophetien. Jesus wollte ja wieder nach Jerusalem reisen. Er war schon dort, ging wieder zurück nach Galiläa und hat sein Angesicht dann wieder nach Jerusalem gerichtet, um dort vollendet zu werden, um den Willen des Vaters zu vollenden. Aber hier war er mit großer Wahrscheinlichkeit noch in Galiläa, das heißt im Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas, der über Galiläa und Perea gesetzt war von den Römern. Und dieser Herodes, er war der Sohn von Herodes dem Großen, dem Kindermörder, Und dieser Herodes Antipas, er hörte viel über Jesus, können wir uns vorstellen. Und dieser Jesus war ihm ungemütlich, weil er sich zum Beispiel so klar zu Johannes dem Täufer gestellt hatte, den er, Herodes, ja umbringen ließ. Und dieser Herodes war überaus gewieft. Er war überaus schlau. Wir wissen auch, wie er sich bei Caligula, dem Kaiser in Rom, eingeschlichen hat und wollte, dass er ihm noch eine höhere Stellung gibt. Er war ein überaus schlauer Kerl und eben ein Fuchs. Und deshalb nennt der Herr ihn hier ein Fuchs. Wir dürfen ja nicht denken, der Herr meine das despektierlich und er mache ihn damit herunter. Er sagt nur die Wahrheit, weil der Herr kennt das Gesetz. Du sollst über deinen Herrscher nichts Böses sagen. 2. Mose 22, 27. Die Pharisäer zu ihrem Teil, die sorgten sich ja ganz sicher nicht um den Schutz Jesu. Im Gegenteil, sie wollten ihn loswerden, die Pharisäer dort in Galiläa. Die waren auch dort weit verbreitet, zuständig für die Synagogen und die Lehre. Sie wollten ihn loswerden und sie wussten vor allem, dass in Jerusalem der Sanhedrin war, das oberste Gericht. Und dass nur dieses oberste Gericht es schaffen würde, ihn umzubringen. Das war ihnen sehr bewusst. Aber der Herr fürchtete weder Herodes noch die Pharisäer. Er wusste zwar, dass er nur noch eine sehr begrenzte Zeit hatte. Heute und morgen, sagt er das symbolisch. Und am dritten Tag würde er sich vollenden lassen. Im Deutschen übersetzt bin ich am Ziel, das Teleiumai. Es meint eigentlich, das vollendet werden. Wir wissen, was das für ihn bedeutete, vollendet zu werden. Und diese kurze Zeit, die der Herr noch hatte, die wird er zu 100% nutzen, um die Werke Gottes zu tun. 100%. Nur das kam in Frage für den Herrn. Er hat keine Ferienreise geplant. Er hat keine. Versetzen wir uns in den Herrn, in seine Prioritätensicht. Weil wir sollen ihm ja nachfolgen. Wenn wir seine Nachfolger sind, dann werden wir gleich handeln, gleich denken, das gleiche Denken annehmen wollen, weil wir nämlich verändert werden sollen in sein Wesen. Denken wir uns hinein, in diesen Moment, was war die Prioritätenliste des Herrn Jesus? Wir sollen die gleiche uns aneignen. Johannes 9, Vers 4 macht er die Aussage, ihr müsst es nicht nachschlagen, ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Was ist mit meiner Zeit? Was ist mit unserer Zeit? Gilt das auch für uns? Stellen wir uns vor, was wäre, wenn wir so leben würden, nämlich im Bewusstsein, dass wir tatsächlich nur noch sehr wenig Zeit haben? Wir verdrängen das immer. Mit den Lippen bekennen wir, ja, die Zeit ist kurz, wir haben nur noch wenig Zeit. Und in der Haltung, zutiefst im Herzen, denken wir, ja, so ganz so schlimm ist es doch noch nicht. Nicht wahr? Was wäre in deinem Leben, wenn du wüsstest, du hättest tatsächlich nur noch sehr, sehr wenig Zeit? Weißt du, zu was dass das führen würde? Ich bin mir sehr sicher, dass es zu dem führen würde. Bei den allermeisten von uns. Wir würden sofort unsere Prioritäten ändern. Sofort. Wir wüssten sofort, welches die richtigen Prioritäten eigentlich wären für mein Leben hier und jetzt. Und wir würden sie sofort leben wollen. Ob wir es noch könnten, ist eine andere Frage. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Aber jetzt können wir noch. Jetzt haben wir sogar noch alle möglichen Vorrechte. Viele von uns gehören zu den Ersten, zu den Bevorzugten. Was war das Ziel des Herrn? Sich am Ende dieser kurzen Zeit, in der er noch für andere lebte, sich am Schluss vollenden zu lassen. Das heißt, nicht nur sein ganzes Leben, seine ganze Kraft, seine ganze Zeit zu geben, sondern zum Schluss auch noch sein eigenes Blut zu geben. Zu geben. Für wen hat er das getan? Für wen hat er das eigentlich getan? Natürlich, für uns. Damit wir durch die enge Pforte hindurchtreten, damit wir nicht weiter an unserem armseligen Eigenleben hangen und dafür die Ewigkeit bei ihm verpassen. Es ist ein Kinderspiel, durch die enge Pforte hineinzugehen, wenn wir verstanden haben, wer der Herr ist, der uns durchruft. Und was er getan hat und was er vorbereitet hat für uns. Warum hat er das getan? Um der vor ihm liegenden Freude willen hat er selbst den Schmerz und die Schande des Kreuzes erduldet. Hebräer 12. Und er hat mit seinem Erlösungswerk ja nicht seine eigene Freude und Herrlichkeit beim Vater noch etwas verschönert. Die war vorher schon vollkommen, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte. Nicht dafür kam er und tat dieses Erlösungswerk. Nein, er hat seine verlorenen Kinder heimgeholt. Seine geliebten, verlorenen Menschenkinder hat er heimgeholt. Vers 33b haben wir gelesen. Es geht nicht an, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umkommt. Es geht nicht an, dass ein Prophet an einem anderen Ort als in Jerusalem umgebracht wird. Der Sanhedrin, eben das oberste Gericht in Jerusalem, war für das Richten von Propheten, von falschen Propheten zuständig. Jeremia 2,30 können wir das auch lesen. Jerusalem, Jerusalem. Darüber wollen wir noch kurz etwas nachdenken über Jerusalem. Was für ein Thema in der Bibel, Jerusalem. Welch schreckliche Prophetie gab der Herr diesen Pharisäern, wenn wir noch mit Vers 35 weiterfahren. Zuerst, bevor wir noch Jerusalem anschauen. Ihr Tempel in Jerusalem wird dem Erdboden gleichgemacht werden, wenn er sagt, euer Haus. Es wird dem, gemeint ist der Tempel. Und er sagt ihnen, sie werden ihn, den Herrn, nicht mehr sehen auf dieser Erde. Und sie hätten alles für die Ewigkeit von ihm haben können. Sündenvergebung, ewiges Leben. Sie gehörten zu den Ersten, aber sie haben ihn nicht gewollt. Nicht gewollt. Und doch werden sie ihre Knie vor ihm, vor ihrem Messias beugen, im Gericht. Und sie werden bekennen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Aber es wird zu spät sein. Der Herr spricht hier ganz eindeutig nicht über seinen Einzug in Jerusalem. Einige Zeit später, wo die Jünger gerufen haben, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Nicht diese Situation spricht er an, weil nicht die Pharisäer haben dort gerufen. Aber sie werden rufen, sie werden das Gleiche bekennen. Und nun diese ergreifende Wehklage. Und später im Kapitel 19 noch sein Weinen über Jerusalem. Ja, es gibt so viel Grund zu weinen über Jerusalem. Und keine andere Stadt stellt bildhaft das Wesen des Menschen so gut dar wie Jerusalem. Und es gibt allen Grund, darüber zu weinen. Ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Jerusalem, sie war die erste, sie war die oberste, sie war die bevorzugteste. Sie hatte den Berg Zion, die Wohnstätte Gottes. Gott wohnte in Jerusalem. Es gab eine Zeit, da war das so. Diese salomonische Zeit. Und er hat ihre Bewohner über alle Maßen gesegnet. Ganz ähnlich wie uns heute übrigens. Haben wir vorher ja aufgezählt. Über alle Maßen gesegnet. Und sie haben ihn verworfen, ihren Gott, ihren Jahwe, ihren eigentlichen König. Ja, sogar verflucht haben sie ihn. Sie haben dem Bösen, der Sünde, der Lüge, der Schlange mehr geglaubt, mehr gehorcht als ihm, dem König aller Könige. O Mensch, o Jerusalem, die du lieber Lügen glaubst als die Wahrheit. Und selbst als sie in diesem verzauberten Zustand war, der größten Sündhaftigkeit, richtiggehend dämonisiert von der Schlange, weil sie ihr wieder einmal mehr geglaubt haben und in dieser Sündennatur steckten, ausgesetzt dem Zerstörer, dem reißenden Wolf. Und selbst dann hat er ihnen die Möglichkeit gegeben, sich wieder bei ihm zu bergen, bei ihm, dem einzigen wahren Gott, zu bergen. Er, Gott in Jesus Christus, er wollte, er wollte, steht hier, wie oft habe ich wollen. Er wollte sie sammeln, schützen, retten. Das heißt auch ihnen damit die Fähigkeit geben, zu geben, zu wollen. Er gibt uns die Fähigkeit zu wollen. Sonst würde es keinen Sinn machen, wenn er sagt, ich habe gewollt, ihr habt nicht gewollt, haha, ihr habt gar nicht gekonnt. Nein, das ist eine schwere teuflische Lehre, die das lehrt. Ihr habt nicht gewollt. Durch sein Wollen hat er ihnen alle Möglichkeit, er gibt uns alle Möglichkeit, auch zu wollen. Niemand von uns wird sagen können, ich habe nicht gekonnt. Haben wir das gehört? Niemand von uns wird sagen können, aber ich habe nicht gekonnt. Jerusalem ist nach der Hinrichtung von Gottes Sohn in die allertiefste Finsternis gekommen. Wobei die Zerstörung des Tempels dort 70 nach Christus und die später dann 135 nach Christus, die richtiggehende Auslöschung der Stadt, nur ein geringer Anfang war. In der Folge war sie während Jahrhunderten ein Spielball der Nationen. Und heute ist sie zwar wieder ungeteilte Hauptstadt von Israel, aber es herrscht in ihr, in Jerusalem, herrscht der Geist Satans. Von ihm wird sie geknechtet und versklavt, und es gibt keinen Frieden in ihr, Jerusalem. Stadt, Grundfeste des Friedens. Es gibt keinen Frieden, aber umso mehr Angst und Terror. In der Zeitung war zu lesen im Juni diesen Jahres, unter dem Schutz von 2500 Polizisten, unter dem Schutz von der staatlichen Autorität, haben Tausende an der Pride Parade in Jerusalem teilgenommen. Seit 2002, jedes Jahr. Jerusalem, Jerusalem. Aber wisst ihr, die finsterste und die schlimmste Zeit kommt noch, wo Jerusalem die tiefste Erniedrigung, die auch nur irgendwie denkbar ist, erleben wird. Sie, die große Stadt, wird dann zum Wirkungszentrum Satans. Ich bin überzeugt, er wird seinen Thron dort errichten. Zum Wirkungszentrum des Tieres aus dem Abgrund, dem Antichristen. Und in ihr werden die zwei Zeugen, die vor Gott stehen, getötet. Einmal mehr. Und ihre Leichname werden geschändet. Und sie wird gleichgesetzt dem Götzenzentrum Ägypten und dem Sündenpfuhl Sodom. Ist uns das bewusst? Ist uns das bewusst? Ich habe erst kürzlich die Offenbarung gelesen und das ist mir zum ersten Mal wie ein Blitz bewusst geworden, was wirklich sein wird mit dem alten Jerusalem. Es gibt eine enge Verbindung, wenn wir die Offenbarung lesen, zwischen dem Babylon und dem Jerusalem. Sie verschmelzen sozusagen zu ein und demselben die große Stadt. Jerusalem wird mit hineingezogen in das Prinzip Babylon, die große Hure. Was ist Jerusalem anders als hurisch, auch im geistlichen Sinn? Die große Hure, welche mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat, wo doch das auserwählte Volk zu was bestimmt war von Gott? Für alle Völker ein Segen zu sein. Und der letzte Vers aus Offenbarung 18, wo das Gericht über Babylon beschrieben wird, sollte uns zu denken geben. Offenbarung 18, 24. Und in ihr wird das Blut der Propheten und Heiligen gefunden werden und aller derer, die hingeschlachtet worden sind, auf Erden. Matthäus 23, 35. Damit über euch, ihr Bewohner von Jerusalem, alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen worden ist. Vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Das Blut, alles Blut, das auf Erden vergossen wird. Das sollte uns zutiefst erschüttern, diese Parallele. Die große Stadt, macht einmal eine Suche nach diesen Begriffen in der Offenbarung und lest diese Verse, die große Stadt. Und dann merkt man, wie Babylon, die große Hure und Jerusalem zu einem und demselben zu verschmelzen scheinen. Aber viel, viel mehr Stellen finden wir in der Offenbarung vom neuen Jerusalem. Wir finden eine Stelle vom Jerusalem im messianischen Reich, das ganz erneuert sein wird. Und dann vom neuen Jerusalem. Ja, wir wollen aufhören. Aber ich möchte mit der Frage noch einmal aufhören. Wie werden wir, die wir in mancher Beziehung zu den Vordersten, zu den Ersten und Bevorzugten gehören, wie werden wir die kleine Zeiteinheit einsetzen, die wir noch zur Verfügung haben? Werden wir in allem an seinem Wort festhalten, dem Herrn dienen? Oder werden wir uns selber dienen, unseren eigenen Träumen? Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast, dass du deinen Willen uns so klar vorgelegt hast, vorgelebt hast, dass wir ebenso handeln können, wie du gehandelt hast, und dass du uns auch das Wollen bereitet hast, dass wir bei dir das Wollen haben dürfen, Herr. Wenn wir wollen, wenn wir wirklich wollen, dass du dann die Kraft gibst, Entscheidungen zu treffen, die Schmerzen, die tief gehen, aber die nur im ersten Moment und scheinbar so schmerzhaft sind, die zum Leben führen. Herr, bitte lass uns keine Ruhe. Ich bitte dich um für uns alle, für mich eingeschlossen, eine Unruhe, eine innere Unruhe in diesem Punkt, dass wir nicht Ruhe geben, bevor wir wirklich zur Ruhe in deinem Willen gekommen sind, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du einem jeden von uns dabei helfen willst. Herr, erbarme dich über uns. Du bist der große Erbarmer und du kannst alles ändern. Nur die Wahrheit macht frei. Herr, lass deine Wahrheit fließen und wachsen unter uns. Amen, Amen.